Die Bibeltexte, die der Predigt von Tobi Knab zugrunde liegen, lese ich aus 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14 und 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 7. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Herr, wir schauen mit großer Dankbarkeit auf das zurückliegende Jahr zurück. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde bewahrst. Wir danken dir, dass du dein Volk bewahrst. Wir danken dir, dass du auch dieses Werk hier bewahrt hast, auf wundersame Art und Weise, immer wieder neu. Und wir kommen mit großer Dankbarkeit ins neue Jahr und dürfen erwarten, dass du uns auch dieses Jahr hältst, dass du dieses Werk erhältst, mit all dem, was kommt, du führst durch. Wir danken dir, dass du dein Volk bewahren wirst. Wir danken dir, dass du die verfolgte Gemeinde für sie da bist, dass du an ihrer Seite bist, in ihnen lebst und dass am Ende bei dir immer alles gut wird. Wir möchten dir Danke sagen für all die Kinder, die wir in dieser Gemeinde haben. Wir danken dir, dass du uns damit so reich beschenkst. Wir möchten dich für sie bitten, dass du sie auch in diesem Jahr ganz eng begleitest, dass du bei ihnen bist, sie prägst und dass du dieses Haus dafür benutzt, dass sie dich kennenlernen dürfen. Deine Liebe und deine Gnade für ihr ganz persönliches Leben. Und wir möchten dich auch bitten, dass du dieses Haus auch für uns benutzt, für die gesamte Gemeinde, dass wir wachsen dürfen im Glauben, fester stehen dürfen, mit dir an unserer Seite, mit dir in unserem Herzen und als Lebensmittelpunkt. Wir danken dir auch für all die Jugendlichen der JK, danken dir, dass sie das Jahr mit dir hier starten dürfen. Segne auch sie ganz reich. Bewahre sie bei all dem, was ansteht. Bei all den Verletzungen und Enttäuschungen dürfen wir alle wissen, dass du uns hältst. Und so lege ich dir Tobi Knab hin und bitte dich um deinen Segen, dass du ihm die Vollmacht schenkst, dein Wort auszulegen. Möchte dich bitten, dass du uns offene Ohren schenkst, dass du uns wach machst von all dem, was in den letzten 24 Stunden war. Und wir möchten uns heute Morgen ganz bewusst auf dich ausrichten, dein Wort annehmen, deine Ermahnung, deine Gnade, was auch immer du bringst, wir möchten es annehmen und mit dir in das neue Jahr 2024 starten und dürfen jetzt schon dankbar drauf zurückschauen und wissen, es wird gut, weil du mit uns bist. Amen.
Guten Morgen zusammen. Gesegnetes neues Jahr euch. In der Elberfelder Übersetzung gefällt die Jahreslosung mir am besten. Alles bei euch geschehen, Liebe, noch fast ein bisschen kompakter. Ich weiß nicht, was die Jahreslosung bei euch so auslöst. Heute Morgen habe ich in einer E-Mail von so einem Rundbrief gelesen, der Vers, den man mit goldenen Buchstaben ins Herz schreiben müsste. Ich glaube, das ist so ein Vers, der kann alles Mögliche für einen bedeuten. Und ich freue mich, heute Morgen mit euch gemeinsam da tiefer reinzugehen. Aber vielleicht fragt ihr euch auch, was diese umfunktionierten Garderobenstände eigentlich hier vorne sollen. Die Jahreslosung ist in meinen Augen ganz, ganz eng verwoben mit dem Thema, das uns bei der Jugendkonferenz beschäftigt. Und deswegen mag ich euch zum Anfang, zum ersten Mal oder als Auffrischung, ein bisschen in die Grundgedanken reinnehmen von dem Thema, das uns die Tage bewegt. Zwei Experimente haben wir schon durchgeführt. Bei dem ersten haben wir gezeigt, wir müssen ausatmen. Beim zweiten haben wir gezeigt, wir können nicht nur einatmen. Und wer mitdenkt, der merkt, es fehlt noch eins, nämlich ob man nur ausatmen kann. Und deswegen führen wir hier ein neues, drittes Experiment durch mit dem wahnsinnig validen Messinstrument unserer zwei Finger. Testen wir, ob wir nur ausatmen können. Also ihr dürft jetzt alle gleich tief Luft holen, wenn ich auf drei gezählt habe. Und dann atmet ihr aus. Und ausatmen gilt, solange hier ein Windzug spürt, okay, von eurem Ausatmen. Und ich bin mal gespannt, wer einfach nur ausatmen kann von uns und die vermutete These widerlegt. Also, schaut mal, wie lange ihr könnt. Auf drei einatmen. Eins, zwei, drei. Und bei mir ist vorbei. Jetzt unsere Sänger und Musiker und Posaunisten und so weiter. Die sind vielleicht noch eine Weile dabei, aber ich glaube spätestens jetzt irgendwo war es das dann. Gibt es noch jemanden, der noch dabei ist? Okay, aber fast keiner von den Jüngern hier vorne hat die Finger vor dem Mund, deswegen zählt die Messung nicht. Also, aber was ist der Gedankengang von diesem Bild? Atmen ist unsere Veranschaulichung, das seht ihr auch an diesem JK-Banner. Und der Gedankengang ist, so unumgänglich wie Atmen ist, man kann es gar nicht lassen. Und so wie man dadurch Einfluss auf die Luft um uns herum nimmt, wir nehmen mit jedem Atemzug, mit jedem Ausatmen Einfluss um die Luft auf uns herum, so automatisch sind alle Menschen Trendsetter. Du und ich, und wer es lieber klassisch Deutsch mag, der kann einfach sagen Richtungsweiser. Weil ein Trend einfach nur eine Entwicklung in eine gewisse Richtung ist und ein Trendsetter ist jemand, der diesen Trend in Gang setzt. Also ist er einfach ein Richtungsweiser. Jemand, der sagt da lang. Du bist Richtungsweiser, ich bin Richtungsweiser. Deswegen auch diese Pfeilschilder hier. Und wie ein Richtungsweiser immer sagt, da lang oder da lang, ist es so, dass wir mit unserem ganzen Leben immer in irgendeine Richtung weisen. Mit allem, was wir tun, weisen wir irgendwo hin. Wir promoten Dinge oder man könnte sagen, wir werben für Dinge, wir unterstützen Dinge mit allem, was wir tun. Nicht nur, wo wir uns bewusst sind, wie ich zum Beispiel so als klassischer Promoter vom Peter immer mal wieder so einen interessanten Artikel in die Hand gedrückt bekomme. Lest den, das ist so ein ganz bewusstes Promoten, aber auch unbewusst. Alles, was wir machen, ohne das zu kommentieren oder uns davon zu distanzieren, unterstreichen wir mit unserem Leben. Und während der JK ist uns völlig egal, ob das jetzt die ganze Gesellschaft interessant findet, was für Richtungsweiser wir sind, oder scheinbar das gar niemand interessiert. Egal ist es uns deswegen, weil es Gott nicht egal ist. Für Gott ist es, ihm ist es nicht egal, wie wir unser Leben leben. Die kleinen und die großen Dinge. Ihm ist es egal, wie einflussreich wir sind, aber nicht egal, was wir machen. Deswegen sagt Gott uns durch Paulus in 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und Jesus in Lukas 16, genauso wichtig ist ihm da, dass wir wie in den großen Dingen auch in den kleinsten Dingen treu sind. Und das gilt für alle Menschen, was ich gerade gesagt habe. Aber als Kinder Gottes, da sind wir berufen, göttliche Trendsetter zu sein, Richtungsweiser. In der Bergpredigt Matthäus 5 sagt uns Jesus das doch so stark, oder? Wir sind Salz und Licht. Das heißt, wir sind es. Wir zeigen auf Gott mit unserem ganzen Leben. Und aufbauen darauf, sagt uns Jesus in der Bergpredigt, dann diesen Auftrag, naja, wenn du Salz und Licht bist, wenn du so eine verantwortungs- und würdevolle Identität von mir bekommst, dann sei jetzt auch salzig. dann leuchte jetzt auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal eine Autobahn vorgestellt habt, wo alle Schilder einfach falsch sind. Es wäre ein wahnsinniges Chaos, auf dieser Autobahn zu fahren. Und so ähnlich entsteht manchmal ein Chaos in dieser Welt, weil ich und vielleicht auch weil wir eben falsche Richtungsweiser sind. Weil das, was wir leben, eigentlich gar nicht auf Gott hinweist, obwohl das unsere Funktion ist. Es steckt eine Würde und eine Verantwortung in dieser Berufung. Und jetzt war die Frage, okay, wie lebe ich denn so ein Leben, das auf Gott zeigt? Und dann haben wir da das Bild des Atmen übertragen. Ein Leben, das auf Gott zeigt, ist ein Leben, das Jesus atmet, das sozusagen ist, durchdrungen ist von Jesus. Ihn einatmen, das heißt eins mit Jesus sein, in Christus leben, durch seine Kraft ihn brauchen und ihn ausatmen. Alles, was wir leben, denken, sagen, ist durchdrungen von Jesus. Ein Leben, das sozusagen ständig durchdrungen ist von Vertrauen, von Hingabe, von Gehorsam, von Umkehr oder von der Seite gesehen. Ein Leben, das durchdrungen ist von dem höchsten Gebot, das Jesus sagt, liebe Gott, liebe Menschen. Das ist ein Leben, das in diese Welt hinein ausatmet, auf Gott hin zeigt, das Jesus ausatmet. Und als Vertiefung haben wir uns dann überlegt, was ist ein Schlüssel für diese ganzen Gedankengänge? Und der Schlüssel für uns war, Jesus wirklich zu erkennen. Der Schlüssel, um Jesus auszuatmen, ist, Jesus wirklich zu erkennen. Deswegen steht unter göttliche Trendsetter, Jesus atmen, weil wir ihn erkennen. Jesus sagt selber in Johannes 17 im hohenpriesterlichen Gebet, die Erkenntnis von Jesus Christus ist das ewige Leben. Und Petrus in seinem zweiten Brief wünscht er den Lesern Gnade und Friede immer mehr, dass es immer mehr im Leben der Leser ankommt, in der Erkenntnis Gottes. Soweit, und ein Zitat, das ich euch noch mitgeben möchte, dass das in ganz tiefer Weise ausdrückt, finde ich zumindest, von dem Theologen Dane Ortlund. Der lebendige Gott ist so herrlich und freundlich, dass er nicht erkannt werden kann, ohne auch angebetet zu werden. Diejenigen, die ihn wirklich kennen, werden ihn lieben. Ohne diese von Herzen kommende Freude an Gott sind wir nichts als oberflächliche Heuchler. Ich denke, ihr könnt jetzt was anfangen mit unserem JK-Thema. Göttliche Trendsetter, Jesus atmen, weil wir ihn erkennen. Und heute Morgen stellt sich die Frage jetzt, was heißt Jesus atmen? Angesichts dieser Jahreslosung, alles geschehe in Liebe. Was heißt es da, Jesus zu atmen? Was bedeutet es, wenn mein Leben durchdrungen von Jesus, wenn ich mein Leben Jesus atmend leben möchte, was heißt es dann, alles geschehe in Liebe? Und ihr werdet merken, und deswegen auch dieses Ausführliche mit reinnehmen, ihr werdet merken, dass diese Jahreslosung wie eine Vertiefung von diesen Grundgedanken unseres JK-Themas sind. Oder vielleicht muss man sogar besser sagen, wie eine Zuspitzung. Und in vier Schritten schauen wir uns das Ganze an. Es ist ein Vers zur Herzensorientierung. Das wird auch der größte Punkt jetzt in den folgenden vier Schritten sein. Und als Untergedanken davon ist es ein Vers zum Dauerfreuen, zum Zerbrechen und zum Alltagsevangelium. Zur Herzensorientierung. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das könnte eine ganze Themenreihe an und für sich sein. Und wenn es in der Bibel um das Herz geht, dann steht nicht unsere Gefühlswelt im Vordergrund, sondern es ist eher das Zentrum von uns. Dort, wo Überzeugungen, Motive, Prioritäten liegen, dort, wo Entscheidungen fallen. Und ich bin überzeugt, dass dieser Vers eine geniale Orientierung, eine Leitlinie, ein Kompass für unser Herz im kommenden Jahr sein kann. Aber dafür ist es natürlich entscheidend, diesen Vers erstmal richtig zu verstehen. Denn da gibt es ein Schlüsselwort und dieses Schlüsselwort entscheidet darüber, wie man diesen Vers versteht. Und dieses Schlüsselwort ist Liebe. Liebe wie generell Worte, kann man sich vorstellen wie eine Worthülle. Und jeder packt da irgendein Verständnis rein, wenn er hört Liebe. Es ist zum Beispiel so, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, die Gott nicht kennen, dann ist es ja aus unserer Sicht liebevoll. Aber aus deren Augen ist es oft arrogant oder zu nahe tretend. Oder unsere schlauen liberalen Theologen nennen das dann ein exklusiver Ansatz, der ausgrenzt, wenn wir sowas sagen. Und nehmen wir jetzt mal verschiedene Terroristen, Extremisten. Ich glaube schon, dass viele von denen sagen würden, das, was ich tue, geschieht in Liebe zu meinem, wie auch immer, gearteten Gottesbild, zu meinem Anführer meiner Ideologie, der ich verschrieben bin. Und so kann auch da plötzlich diese Gewalt mit Liebe gefüllt sein. Und Liebe ist ja letzten Endes auch das Signalwort, das hoch und runter geht bei der Umdeutung von Ehe in den letzten Jahren. Oder vielleicht auch Jahrzehnten, wenn man es historisch genau anschaut. Also was meint Paulus hier? Was meint Paulus mit Liebe? Die beste Antwort, wie grundsätzlich, wenn wir in die Bibel schauen, ist mal zu schauen, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext steht das Ganze. Und da kommen wir natürlich zuerst zu den Empfängern. Wer hört denn diese Worte? Und diese Worte sind an Gläubige gerichtet. Die Gemeinde in Korinth. Und Bibelkenner denken jetzt vielleicht, ja gut, aber die korinthische Gemeinde ist schon die Problemgemeinde schlechthin im Neuen Testament. Und dann hat sie ja noch eine starke charismatische Prägung. Also bin ich hier vielleicht in klassischer Lahö-Prägung relativ weit entfernt. Aber erstens, ich würde sagen, die Sendschreiben zeigen ziemlich deutlich, dass es keine Nicht-Problemgemeinde gibt. Auch wir haben Probleme. Zweitens, verschiedene Ausleger haben zwar recht, wenn sie sagen, dass es bei den Korinthern ein Problem gibt zu lieben und dass sie sich um andere Dinge drehen und dass es bei den Korinthern an Liebe mangelt. Aber diese Formulierung in Liebe, en agape im Griechischen, die steht nicht im Korintherbrief am häufigsten, sondern im Epheserbrief, ganze 6 Mal. Der Brief, wo das am dichtesten vorkommt, in Liebe. Und die Epheser, die sieht Paulus eigentlich ziemlich positiv. Und er lobt sie sogar gerade wegen Liebe. Er hört nicht auf, dafür zu danken, weil er von ihrer Liebe gehört hat. Und trotzdem ist es auch in den Briefen durchgängiges Thema. Also, ich würde sagen, dieser Vers, diese Aufforderung ist direkt übertragbar auf Gemeinde Gottes, auf jeden von uns, der hier sitzt. Alles bei mir oder alles bei dir geschehe in Liebe. Jetzt ist ja immer noch die Frage, was versteht Paulus unter Liebe? Ich habe euch den direkten Kontext von dem Vers erspart, weil da eigentlich hauptsächlich organisatorische Infos stehen. Da ist eine Geldsammlung und die Reisepläne von Paulus. Und Paulus wirkt so ein bisschen besorgt um seine Mitarbeiter, die zu den Korinthern kommen. Deswegen tut er vorausschauend mit Nachdruck schon mal sagen, verachtet bitte den Timotheus nicht und ordnet euch auch dem Haus des Stephanas unter und arbeitet so ein bisschen vor. Und da kommen die Verse 13 und 14 wie so ein Fremdkörper rein, ein klassischer Einschub. Es ist eigentlich ein langer Brief, der jetzt in die Endgerade geht. Und dann passiert bei Paulus sowas. Übrigens, ich muss euch noch mal was sagen. Es passt eigentlich überhaupt nicht rein, aber ich muss es hier noch mal reinschreiben. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Warum muss Paulus das noch mal sagen? Noch mal muss er sagen, weil er im Brief schon intensiv darüber schreibt. Ganz verschiedene Problemfelder schaut er sich an bei den Korinthern, wo es immer wieder um dieses Problem geht. Und wir haben im ersten Korintherbrief natürlich auch eine wunderschöne Lehre über das Wesen der Liebe. Im Kapitel 13, da sagt uns Paulus, was in seinen Augen Liebe ist. Ich lese es uns noch mal und mache hier und da einen Kommentar. Die Liebe ist langmütig, man könnte auch sagen geduldig. Die Liebe ist gütig. Man könnte auch sagen, freundlich. Die Liebe ist, Entschuldigung, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Die NGÜ übersetzt, sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das Wesen der Liebe. Dieser letzte Vers, Vers 7, sie glaubt alles, sie hofft alles. Das klang manchmal auf mich so ein bisschen naiv. Aber so ist es nicht gemeint, nach dem Motto Leichtgläubung und alles wird gut und alles wird schön. So ist es nicht gemeint, sondern es ist vielmehr gemeint, ein Gegründetsein, ein Vertrauen, ein Hoffen auf Gottes Wahrheiten und Zusagen. Und ich glaube, ich muss gar nicht so viel sagen. Wir merken eigentlich schnell, Paulus beschreibt hier göttliche Liebe. Und er wählt starke und irgendwie doch zu schwache Worte. Auf keinen Mensch trifft es zu, was er da schreibt. Schon allein der Satz reicht doch. Die Liebe sucht nicht das ihre. Ich weiß nicht, wenn jemand in dem Raum jetzt denkt, er ist an der Stelle nicht raus, dann glaube ich, dann such dir unbedingt einen Bruder und Schwester, der dich liebevoll mit reinnimmt in Selbstreflexion. Die Liebe sucht nicht das ihre und wir sind alle raus. Liebe ist hier göttliche Liebe. Sozusagen Qualität und Schönheit, die einfach nicht von dieser Welt ist, sondern göttlich. Vor uns steht also eine Aufforderung. Man könnte genauer sagen, alles bei euch geschehe in göttlicher Liebe. Und damit dieser Vers, diese Jahreslosung wirklich zu einer Herzensorientierung fürs nächste Jahr wird, ich glaube, dafür ist ein Schritt ganz wichtig. Dass ich, dass du, dass wir die Wirkung weder blockieren noch verdrängen. Blockiere, verdränge nicht die Wirkung dieses Verses. Worte Gottes bewirken ja ganz unterschiedliche Dinge durch Gottes Geist. Trost, Ermutigung, Lehre über Gott. Eine spezielle Wirkweise wird in Hebräer 4, Verse 12 und 13 ganz eindrücklich beschrieben. Ich nenne es an der Stelle mal Skalpellwirkung. Und diese Skalpellwirkung heißt so, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und wer jetzt denkt, das ist ja ein schlimmer Text, Gott ist wie so ein Controller, der mich durchsichtet und nach Fehler sucht, der muss einfach nur ein bisschen weiterlesen, weil direkt im Anschluss sind diese Verse vom Hohenpriester Jesus, der Mitleid mit uns hat, weil er dieselben Schwachheiten erlebt hat, nur ohne Sünde. Und wegen dem wir mit Freiheit und mit Mut hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. So ist das Skalpell nicht gemeint, nach dem Motto, Hauptsache ich finde einen Fehler. Aber es ist schon als Skalpell gemeint, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt, es unterscheidet und es richtet meine Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Warum ist mir das an der Stelle wichtig? Mir ist es an der Stelle wichtig, darauf hinzuweisen, weil diese Jahreslosung, die lässt sich so unglaublich gut so auf einem gesunden Abstand halten. Weil göttliche Liebe ist nichts äußerlich Messbares. Vielleicht sagst du, naja doch, wenn ich gegen Gebot Gottes verstoße, dann ist es nicht liebevoll. Das stimmt, wenn wir gegen Gebote verstoßen, dann ist es ziemlich sicher nicht liebevoll. Aber genau das ist ja der Grund, warum wir so oft auf Äußerliches, auf Verbotenes, auf einzelne sichtbare Sünden abfahren. Kennst du das? Die Angst, vielleicht sogar die christliche Angst, öffentlich zu scheitern. Als Anna und ich als junges Paar, 15, 16, 17 und so weiter, zusammenkamen und uns irgendwie im Thema Sex zurechtfinden durften, mussten, sollten, Da hat mein Kopf nicht so sehr bewegt, welche Schönheit sich Gott eigentlich für den Bereich überlegt hat. Und wie ich diese Schönheit mit Anna lebe, vorfreudig warte und es so was Schönes ist. Sondern eigentlich hat mein Kopf die ganze Zeit bestimmt, was, wenn irgendwer mitbekommt, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Aber äußere Sünde sind nichts anderes wie Symptome. Die Krankheit, die eigentliche Krankheit liegt tiefer. Die eigentliche Krankheit ist eine Herzenskrankheit. Matthäus 15, Vers 19 sagt Jesus, aus dem Herzen kommen böse Gedanken hervor. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Und was er dann nennt, Lästerung, Unzucht und so weiter, sind interessanterweise Taten. Aber die haben einen tieferen Unterbau. Aus dem Herzen kommt es hervor. Und die Pharisäer werden heftigst kritisiert für den Fokus aufs Äußerliche an vielen Stellen. Und kaum so deutlich wie in Matthäus 23, 27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Also angestrichene, angemalte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, aber innen sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art. Wenn wir selbst und als Gemeinde in Gemeinschaften, egal wo wir unterwegs sind, wenn wir Fokus auf äußerliches Scheitern überhöhen, dann drängen wir uns selbst und unser Umfeld in den moralischen, oberflächlichen Glauben. Und das machen wir automatisch dann, wenn wir mehr Sorge haben, äußerlich als innerlich zu scheitern. Hast du manchmal mehr Sorge, äußerlich als innerlich zu scheitern? Das machen wir immer dann, wenn unser Reden, Denken, auch unser Blick auf andere Äußeres höher gewichtet als Inneres. Und wir machen es auch dann genau genommen, wenn ich mein Inneres umkurve, mich einfach nicht dem stelle, was drin ist, einfach in der Hülle lebe, die christlich sozialisiert, anerkannt und angenommen ist, auch dann fördere ich diesen Fokus auf äußerliches Scheitern und ich fördere damit einen moralischen, oberflächlichen Glauben in mir und meinem Umfeld. Und deswegen glaube ich heute Morgen grundsätzlich und auch mit dieser Jahreslosung, ermahnt Gott mich, ermahnt Gott uns, nimm das Innerliche wahr. Schieb diese Jahreslosung nicht leicht weg, weil sie halt keinen Außencharakter hat und es nicht so viele Messinstrumente gibt. Und die Schärfe, warum ich das so scharf sage, das liegt nicht, weil es jetzt meine Überzeugung ist, sondern das nehme ich vor allem aus den Versen, die Paulus sagt, bevor er göttliche Liebe beschreibt. Bevor er dieses wunderschöne Wesen der göttlichen Liebe beschreibt, wie sie ist, sagt Paulus nämlich, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder ein klingendes Schelle. Nur Schall und Rauch, würden wir heute vielleicht sagen. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Heißt, dieser Vers erinnert uns, ermahnt uns, bei egal was wir machen, bei allem zu fragen, geschieht es gerade in Liebe oder nicht? Und ich glaube, dass diese ausführliche Einordnung notwendig war, dass der Vers in rechter Weise eine Orientierung für unsere Herzen sein kann. Und wenn dieser Vers also eine Herzorientierung ist, dann ist ja die Folgefrage, welche Orientierung gibt diese Jahreslosung? Was für Leitlinien stecken da jetzt konkreter gesehen drin? Alles bei euch geschehe in Liebe. Man könnte auch sagen, dieses griechische Wort en, man könnte auch sagen, innerhalb der Liebe oder im Bereich der Liebe. Alles soll sozusagen eingetaucht sein in Liebe. Oder wie es in dem Kommentar heißt, das ist die Atmosphäre des Glaubenslebens, die Atemluft des Glaubens. Und die erste Zeit, die ich mit diesem Vers hatte, da muss ich sagen, ich hatte einen ziemlich starken Fokus darauf, was ich tue, denke, sage. Also, dass alles, was von mir so ausgeht, von Liebe durchdrungen ist. so das höchste Gebot sozusagen, Gott und Menschen lieben, alles irgendwie von Liebe durchdrungen. Und es ist ja auch richtig, aber es ist unvollständig. Und die 6 Formulierungen im Epheserbrief, die dieses Wort in Liebe aufgreifen, die nehmen wir jetzt als Unterstützung, um diesen Blick zu weiten, was diese Jahreslosung heißt. Denn es ist auch ein Vers zum Dauerfreuen. Wir lesen in Epheser 1, Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in Liebe. Und das Gebet für die Gemeinde aus Epheser 3, es ist mein Gebet, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ich weiß nicht, wie viel du schon über Philipper 4, Vers 4 nachgedacht hast, dass wir uns alle Zeit freuen sollen. Ich glaube, dass dieser Vers eigentlich ein Schlüssel dazu ist. Weil in Liebe alles geschehen, Liebe meint nicht nur, dass ich liebe, sondern es meint auch Gottes Liebe zu uns, Gottes Liebe zu dir und zu mir. Alles geschieht umrahmt von der Wahrheit, dass du von Gott geliebt bist, göttlich geliebt. Und wir werden in diesem Leben und auf dieser Welt überhaupt nichts Größeres finden, nichts Kostbareres, was uns geschenkt wird, wie dass Gott uns einfach liebt. Du bist am geliebtesten, geliebter kannst du überhaupt nicht sein. Und es ist keine Sache, die an Gefühlen hängt, wie sehr ich das jetzt spüre, sondern es ist eine göttliche Wahrheit. Es ist wie ein Herzensfundament. Und manchmal dürfen wir das auch emotional genießen. Und diejenigen, die das kennen, lieben diese Momente. Aber manchmal ist es auch so ein dran Klammern. Die ersten 36 Stunden dieser JK, da habe ich gedacht, ich drehe bald durch. In meinem Herz war so ein Chaos und so ein Hin und Her, so ein Umkämpftsein. Und es war wie so ein, okay Gott, ich klammer mich an deine Wahrheit, wie du mich siehst, dass du mich liebst, dass es wahr ist. Ich spüre das nicht und ich würde lieber weglaufen. Aber ich klammer mich da dran und es ist wie ein Fels, den du mir gibst, an den ich mich klammern darf. Psalm 73, wenn mir Leib und Seele verschmachten, so bist du Gott doch meines Herzens Fels und mein Teil auf ewig. So tiefe Worte von Asaf, die er da schreibt. Und das ist ein unfassbar riesiges Geschenk. Wir hatten es doch gestern. Wie liebevoll geht Jesus mit dieser Ehebrecherin von Johannes 8 um? Alles geschehe in Liebe. Das heißt, selbst in der Stunde, wo ich ertappt wurde in meinem Ehebruch, wo ich ertappt wurde in meinem Scheitern, das ich niemand zeigen wollte und das einfach da innen drin ist und niemand weiß, selbst wenn das offenbar wird, da begegnet Jesus in Liebe. Egal, wo ich lande, egal, was ich tue, egal, wie schlimm ich abgekommen bin, da begegnet Jesus in Liebe. Alles geschehe in Liebe. Und es ist nicht nur ein Geschenk, sondern es ist ein Befehl. Dieser Vers, diese Jahreslosung ist als Imperativ geschrieben, als Aufforderung. Und es ist, glaube ich, wichtig, das als Befehl zu hören, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, wenn ich scheitere, wenn ich verzage, wenn ich enttäuscht bin von mir selber, dann will ich kein Geschenk der Liebe. Weil eine Mischung aus Scham und menschlichem Stolz will nicht geliebt sein, wenn ich es an die Wand fahre. Ich will Selbstjustiz, Ausgleich, es irgendwie wieder gut machen über übertriebene Leistung. Das ist doch, wie unser Herz auf sowas reagiert. Und deswegen ist es auch ein Befehl. Alles geschehe in Liebe. Und wenn du scheiterst und egal was du machst, jede Selbstverdammung, jedes dich selber niedermachen, jedes dir Wert nehmen, ist letzten Endes eine Auflehnung gegen Gott. Es ist wie eine Rebellion, wie eine Sünde hinter der Sünde, die vermutlich schwerwiegender ist. Wer bist du denn, dass du dein Geliebtsein blockierst? Dass du diese Wirkung Gottes auf dein Leben blockierst? Wer bist du denn? Bist du Gott? Und wenn du nicht Gott bist, dann hör diese Jahreslosung auch als Befehl über dein Leben. und hör auf zu jammern und dich selbst niederzumachen und zu sagen, was alles nicht ist und dich zu bedauern, denn es ist doch ein Grund zur Freude, wenn ich das annehme, diesen Befehl, wenn ich dieses Geschenk als Teil meines Lebens habe, dann ist es ein Grund zur Dauerfreude. Und es ist wie eine geistliche Alarmanlage, die über deinem Leben stehen kann. Jedes Mal, wenn du über längere Zeit in deiner Selbstfrustration, in deinem Bedauern, in deinem Klagen und deinem Jammern, damit meine ich keine gute und notwendige Klage und Trauer über berechtigte Gründe, sondern so ein über mich selbst. Wenn du da längere Zeit versinkst, dann lehnst du dich gegen Gott auf, machst dich zum Richter, hörst seinen Befehl nicht und lässt dir bei deinem Stolz und deiner Scham auch noch das größte Geschenk entgehen, was Gott uns gemacht hat, dass seine Liebe uns überall trifft. Alles, alles, egal an welchem Punkt, an welchem Ort, alles geschehe in Liebe, in dem, dass ich göttlich geliebt bin. Und vielleicht merkt ihr an den Worten schon die nächste Formulierung. Es ist ein Vers zum Zerbrechen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Weiter, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Vers 16 könnte man in 12 Einzelteile zerlegen und 3 Themen drüber machen. Aber grundsätzlich, was diese Verse zeigen, vor allem 1 und 2 und 15, ja, das gehört auch dazu, wie du lebst, wie du wandelst, wie du hier miteinander umgehst. Andere sollst du in Liebe ertragen. Und wenn da steht in Liebe, dann meint es in göttlicher Liebe. Wahrheit soll in Liebe geredet werden. Alles, was du sagst, soll in Liebe eingetaucht sein. Und noch eins schärfer wird es in Epheser 5, Vers 2, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unser Opfer, unser Leben soll sein, dass wir so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Immer, in allem, in jedem einzelnen Moment. Und zwar göttlich. Und mal abgesehen davon, dass göttliches Lieben ja schon unseren Möglichkeitsraum bei weitem übersteigt. Ich kann nicht göttlich lieben. Es ist überhaupt nicht in menschlicher Erreichbarkeitsebene. Es ist eine Berufung, für die ich Gott brauche. Aber abgesehen davon, selbst unsere schlechte Nachmachung von göttlicher Liebe, wo wir sagen, oh, der ist so nett und so liebevoll, selbst die schlechte Nachmachung, wie auch Menschen, die Gott gar nicht kennen, nett und freundlich und höflich sind, selbst die kriegen wir ja noch nicht mal hin, obwohl sie erreichbar wäre. Und deswegen steckt da ein tiefes Geheimnis drin in diesem Prinzip. Und ich lese euch noch mal ein paar Zeilen von Ortland, der das in folgender Weise ausführt in seinem Buch Tiefer. In den Psalmen lesen wir, dass Gott gerade den Menschen, deren Herz gebrochen ist und die sich vom Leben zerschlagen fühlen, ganz nahe ist. In den Sprüchen steht, dass Gott den Niedrigen und Bedürftigen Gnade erweist. Sprüche 3, Vers 34. Jesaja überrascht uns mit der Erkenntnis, dass Gott an zwei Orten wohnt. Oben in der Höhe, in der Herrlichkeit des Himmels und ganz unten bei denen, die kein Selbstvertrauen mehr haben und die sich selbst aufgegeben haben. Jesaja 57 und 66. Jesus erklärt uns, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Er sagt uns auch, dass der Weg zur Größe aus Dienen besteht und dass man zum Ersten wird, indem man sich zu jedermanns Knecht macht. Jakobus wagt es uns, die Anweisung zu geben, euer Lachen verkehre sich in Weinen. Dieser Ort von Dauerfreude, dieser Schatz von Geliebtsein, der kommt in meinen Augen. Und bei allen, die ich kennenlerne, die, soweit ich das einschätzen kann, ist ja gar nicht mein Job, aber die, wo die mich inspirieren, weil ich glaube, sie sind tief mit Jesus unterwegs, Bei all denen sehe ich das, dass sie den Ort von Zerbruch kennen. Den Ort von Zerbruch über mir selbst, Verzweiflung an mir selbst. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Das heißt doch, ich brauche eine Haltung von Zerbrochenheit, von ich kann's nicht. Das zerbrochene Herz wird doch als positiv sogar dargestellt. Du wirst diejenigen, die ein zerbrochenes Herz haben, nicht verachten. Wie ein Ort, der wichtig ist. Ortlund schreibt an anderer Stelle, das christliche Leben funktioniert so, dass wir durch beständiges Umkehren vorwärts gehen. Dieser Ort von Zerbruch, es ist keine gute Sache, da zu bleiben, sich da zu vergraben. Das ist diese Auflehnung gegen Gott, die wir davor hatten. Aber an diesen Ort zu kommen und dann umzukehren zu Jesus in dem Wissen, er ist da und er nimmt mich an. Das ist es gedacht. Und es wird je tiefer ich diesen Ort von Zerbruch zulasse, mich dem stelle und in den reingehen, dann ist es so, dass das christliche Leben so funktioniert, dass wir durch beständiges Umkehren vorwärts gehen. Heiko Grimmer schreibt zu den Versen aus 1. Korinther 13, 4 bis 7, wo das Wesen der Liebe beschrieben wird. Da heißt es ja immer die Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Und er schreibt einfach nur, setze deinen Namen ein statt Liebe. Und diese Verse werden dir zum Spiegel der Selbsterkenntnis. In der Erkenntnis meiner Nichtliebe darf ich ein anhaltend Bittender werden oder ein Zerbrochener oder ein Umkehrender, könnte man auch sagen. Setz es doch ein. Tobi sucht nicht das Seine. Tobi ist gütig. Tobi ist freundlich. Tobi bläht sich nicht auf. Tobi neidet nicht. Und je länger ich es einsetze, desto mehr merke ich, oh doch, mein Gott. Und zwar jeden Tag. Mehrfach. Und deswegen, glaube ich, ist diese Jahreslosung mit dieser Aufforderung, alles in Liebe geschehen zu lassen, hat diesen Schatz, dass es eine Einladung ist zum Zerbrechen vor Gott und zum Umkehren zu seiner Gnade. Und darin ist es dann auch ein Vers zum Alltagsevangelium. Evangelium ist ja eine Rettungsbotschaft. Und ich habe den Eindruck, dass so oft wir uns gar nicht so erleben, als bräuchten wir Rettung. Aber wenn du diesen Ort von Zerbruch kennst, und in den Tagen habe ich es auch schon mit manchen erlebt, die weinen an diesem Ort von Zerbruch sind, dann auf einmal verstehe ich endlich, was es heißt, dass ich gerettet wurde. Ich bin ein Sünder, der die Gnade fand von Newton, der Amazing Grace geschrieben hat. Ich habe eine unfassbar große Not. Ohne dieses Wissen habe ich kein Alltagsevangelium. Ich habe vielleicht ein Anfangsevangelium. Und das ist auch, das ist wunderbar. Ich war geistlich tot und wurde lebendig. Ich wurde zum Kind Gottes gemacht. Natürlich hat es Gott an mir gemacht. Das ist die eine Seite des Evangeliums, die eine Botschaft. Aber die andere Botschaft ist, in mir kämpft immer noch die alte Herzenskrankheit. Das alte Ich. Und deswegen brauche ich das Evangelium jeden Tag, jeden Moment. Die göttliche Kraft, die sich meinem Fleisch entgegenstellt. Ich lebe durch den Geist. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sagt Jesus, sondern die Kranken. Und bei allen Stellen, die Jesus in ähnlicher Weise formuliert, wird immer klar, dass er dem Gegenüber indirekt sagt, du bist krank und du siehst es nicht. Die Gemeinde von Laodicea, was für harte Worte kriegt sie ab? Und warum? Weil sie denkt, sie wäre was. Dabei ist sie blind und bloß. Hilfsbedürftig, mit so scharfen Worten, steht es in der Offenbarung. Leben im Alltagsevangelium, Leben mit dieser Jahreslosung, führt mich zu einem grundsätzlichen Vertrauen. Ein grundsätzlich Vertrauen, ein Anerkennen von diesem Herzensfundament, von dieser Wahrheit. Ich bin göttlich geliebt und das ist meine Identität. Und ich komme überhaupt an keinen Ort in diesem Leben, wo diese Identität nicht gilt und wahr ist. Und ein grundsätzliches Vertrauen, das als Auftrag über meinem Leben steht, göttlich zu lieben. Das heißt es, Jesus zu atmen, durchdrungen sein von ihm. Meine Identität ist, dass ich göttlich geliebt bin und mein Auftrag ist, dass ich göttlich liebe. Und so oft wir uns miteinander, und das wird in diesem Jahr so, so oft, jeden Tag mehrfach passieren, wenn du dein eigenes Herz ehrlich wahrnimmst, so oft wir uns davon entfernen, ist es einfach wichtig, umzukehren und durchs Umkehren im Glauben nach vorne zu gehen, die Identität als Wahrheit über mein Leben wieder anzunehmen, auch wenn mein Stolz und mein Scham das nicht wollen. Aber sagen, doch Gott, du sagst, ich bin göttlich geliebt. Ich glaube es nicht, ich fühle es nicht, ich denke es nicht, aber tiefer in meinem Herzensfundament weiß ich es und deswegen vertraue ich auf dich. Und so oft du dich davon entfernst, deinen Auftrag zu leben, dass du göttlich liebst, zerbreche in Liebe und Vergebung deines Gottes hinein. Kennst du das? Es ist so was Wunderbares. Und du kannst Gott bitten und ihn sagen, Herr, führ mich dahin. Immer mehr, immer tiefer. Das ist zumindest das Gebet, das ich für mich auch spreche. Und dann wachst darin, dass du immer mehr eins wirst mit Jesus, weil du ihn brauchst, weil Christus dein Leben ist, weil Jesus mein Leben ist, weil Jesus unsere Kraft und unser Alles ist. Ich bete und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir für das Geschenk deines Wortes. Ich danke dir für das Geschenk dieser Jahreslosung, diesen Einschub, den du Paulus da gegeben hast. Der war ja schon eigentlich durch. Und dann bringt er in so wenigen Worten es so scharf hin, alles bei euch geschehe in Liebe. Und Herr, wir wollen umkehren zu dir, wo wir uns erlauben, deine Liebe zu uns zu blockieren. Und wo wir uns, wenn wir es genau nehmen, als Richter aufspielen. Vergib die vielen Situationen, wo wir das schon getan haben. Und danke, dass wir zu dir umkehren dürfen in den Situationen, die noch kommen. Und Vater, es ist so ein schöner und würdevoller Auftrag, den du uns gibst, göttlich zu lieben. Bewirkt es durch deinen Geist, durch deine Kraft in diesem Jahr. Lass uns immer wieder dahin zurückkehren, wenn wir von deiner Hand weggehen und neu in deiner Kraft leben. Danke, dass wir unzählige Male zu dir zurückkehren dürfen und dass wir immer, immer stehen dürfen aus dem Fundament, dass wir Geliebte Gottes sind und dass uns niemals irgendjemand davon wegzerren kann. So führ uns tiefer rein in dein Evangelium und was es das heißt, es jeden Tag, Tag für Tag zu leben. Gib uns als Gemeinde diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, die uns so stark zu dir, zu deinem Kreuz, zu deinem Evangelium, zu deinem Werk, zu deiner Vergebung und Liebe führt. Und so beten wir, so wie du es uns mitgegeben hast, gemeinsam. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich.